Das sind so Glocken, so. Weihnachtsglocken sollen das sein.
Ah, ich dachte, das ist Geld, was wir am Jahresende immer zählen. Tsching,
tsching. Ja, es ist nämlich nur Hartgeld, nur Münzen.
Wir haben wieder 7 Euro verdient und möchten das mit euch feiern beim Gagreflex Festival.
Ich glaube, wir könnten anfangen, wirklich einfach so einen Hut vor Rocket Beans zu legen und da kann man uns dann ein paar Cent reinschmeißen. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns überlegt, wir machen zwischen den Jahren, sagt man doch immer, ja. Noch eine kleine Sonderfolge für euch. Zwar nicht richtig eine Folge, wie ihr es gewohnt seid von uns, sondern was anderes.
Genau so ist das. Wir haben ja eine kleine Rubrik namens Rattengift. Unsere Patreon-Unterstützer werden das kennen. Nach jeder Folge nehmen wir eine extra Frage auf. Und da haben sich so im Laufe des Jahres einige Fragen angesammelt, so ein gutes Dutzend. Und wir haben das ein bisschen kuratiert in einer zweiköpfigen Jury. Also ich und Milo, Lars Hund, haben da ein paar ausgesucht, die wir euch gerne nochmal präsentieren möchten. Und das beinhaltet eben auch nochmal extra Fragen mit unseren lieben Gästen, die wir im Laufe des Jahres hatten. Leila Lofeyer, Mirella und Jaco Wusch.
Genau, es sind natürlich längst nicht alle extra Fragen, die da kommen. Also nur eine schöne kleine Auswahl, wie gesagt. Ja, das waren auf jeden Fall so Fälle, wo man immer sich überlegt, okay, sollen wir Gäste aufnehmen oder nicht? Weil eigentlich ist man ja, also ich selbst kenne das aus meinem Podcast, Konsumverhalten, wenn ich einen
ganz komische Worttrennung gerade.
Wenn ich einen Podcast gut finde, dann mag ich das oft nicht, wenn da ein Gast dabei ist. Dann finde ich das meist nicht so geil.
Bei uns, muss man statistisch sagen, sind die besten Folgen. Die Leute ja. Lieben es, wenn nicht nur wir zu hören sind. Ja. Wir sind einfach so die Antithese zu allem. Gott sei Dank. Ich glaube, bei uns ist es, endlich redet mal jemand mit Verstand in der Folge und sagt den beiden Jungs, wie es wirklich im Körper der Frau aussieht. Wir mussten ganz kurz unterbrechen. Warum, Lars?
Naja, aus meiner Wohnung kam aus einem anderen Raum, also im Westflügel meines Traktes kam ein Geräusch und ich dachte irgendwie, jetzt geht gerade eine Leitung hoch, aber es war tatsächlich einfach Alexa, die angefangen hat, einen Song zu spielen.
Ja, aber auch irgendwie eine weirde Akustikversion von Depeche Mode irgendwas. Ja. Was habe ich denn gesagt, dass so ähnlich klang? Und weiß dein Gärtner nicht. Wurde erstochen, muss man dazu sagen.
Naja, also du kannst ja nichts sehen. In diesem Raum ist keine Alexa. Das heißt, entweder es ist noch jemand mit dem neuen Wohnung gerade. Naja, egal. Weird. Egal, wir machen erstmal diese Folge weiter und rufen dann die Polizei. jedenfalls scheinen sich die Leute ganz zu freuen, wenn wir mal 10 Minuten Sendepause haben und ein Gast da ist, denn das sind beliebte Folgen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man Gäste einlädt, damit man auch mal irgendwie von anderen Leuten die Zielgruppen vielleicht reinkriegt, damit ihr auch mal irgendwie was Neues erfahrt. Ich selbst mag es nicht so bei anderen Podcasts, finde aber trotzdem, dass wir es immer hingekriegt haben, Gäste einzuladen, mit denen wir gut connected haben.
Ja, also das ist nicht so willkürlich. Wir gucken nicht gerade, wer irgendwie angesagt ist, sondern wer bei uns wirklich in die Folgen auch passt. Und ihr könnt auch gerne uns auf Twitter irgendwie verlinken oder auf Instagram, wenn ihr irgendwie denkt, ey, dieser Monsieur oder diese Madame würde mal ganz gut in den Gagreflex-Podcast passen, dann schreibt uns das immer gerne.
Ganz genau. Da wollen wir mal anfangen, ganz kurz noch zu erzählen. Wir hatten auflistend Jaco Wusch ja da. Mhm. Das war, glaube ich, unser erster, nach Julia Krüger war ja damals. Das
und ist auch schon wieder Eddie.
Zwei, drei Jahre her, genau. Eddie war auch noch da und Jaco kam dann auch zu uns. Das war ja so, dass wir uns wirklich nur über Instagram kannten, weil sie uns so häufiger mal auf Instagram erwähnt hat. Mhm. Vielen Dank dafür nochmal. Da haben einige Zuhörerinnen sind und Zuhörer sind tatsächlich von ihr zu uns gekommen und auch geblieben, habe ich jetzt schon häufiger mal gelesen. Also vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Und es war wirklich...
ich stelle mir gerade den umgedrehten Teil voll, dass ihre Videos voll mit perversen Kommentaren sind. Ja, ich bin vom Gagreflex hier und ich wollte mal fragen, kann man dein Höschen kaufen?
Ich habe exakt auch an Höschen kaufen gedacht.
Danke dafür, Lars und Andreas.
Die Ratten kommen auch zu mir, Alter, mein YouTube-Channel. Nee, und da waren wir natürlich in deiner Rattenhölle damals bei dir zu Hause. Ja. Ich habe auch Angst gehabt, dass sie sich da ein bisschen gruselt vor, wenn sie da zu dir in die Wohnung gehen muss. Und das ist ja eine ganz gruselige Wohnung auch gewesen. Irgendwie noch kein Möbelstück da und da irgendwo hinten im tiefsten Loch Hamburgs.
Wohnt auch erst seit 3 Jahren, muss man sagen.
Aber ich glaube, sie hat sich wohlgefühlt und das war auf jeden Fall ganz cool.
So, damit herzlich willkommen in diesem sehr intimen Zirkel. Jaco ist extra nochmal vorbeigekommen für diese Extra-Frage. Das ist an einem völlig anderen Tag produziert worden.
Natürlich.
Und zwar eine ganz entspannte Frage. Hi. Achso, aus dem Jahr 2017, September 2017. Hilfe, brauche dringend Rat. Nein. Faulheit. Hi, ich wollte mal fragen, ob ihr das kennt, wenn man einfach mega faul ist. Ich studiere mittlerweile im 8. Semester und sitze seit einem Jahr an meiner Bachelorarbeit, mittlerweile leider die zweite, und habe demnach schon Druck. Allerdings kann ich mich an 90% der Tage nicht motivieren, obwohl die Deadline immer näher rückt. Ich hatte in der Schule und auch am Anfang des Studiums immer das Glück, ohne zu lernen, gut durchzukommen, solider Zweierschnitt. Mittlerweile merke ich aber, dass ich nicht mehr weiterkomme, kann mich aber, wie gesagt, nicht motivieren, etwas zu tun. Ich denke, das kommt auch, weil ich mich schon für sehr intelligent halte. Ich kann viele Leute in Grund und Boden diskutieren, ohne eine Ahnung von der Materie zu haben. Nur hilft mir das in Klausuren und Arbeiten leider nicht weiter. Habt ihr einen Tipp, wie man sich vernünftig motivieren kann?
Das musst du ja sicherlich als selbstständige Videomacherin häufig tun, oder?
Es ist motivieren. Die erste Frage, die ich gestellt bekomme von Freunden, die noch studieren oder so. Wie soll das gehen? Man kann sich doch gar nicht motivieren. Also Angst motiviert auf jeden Fall. Finanzielle Angst.
Ja. Ruin.
Ruin, ja. Ja.
Nicht Urin, sondern Ruin. Ja.
Morddrohungen motivieren auch, ja.
Ja. Und ich glaube, also für mich klingt es so ein bisschen, was er sagt. Er chillt ja so ein bisschen auf sein Leben. Er ist immer irgendwie durchgekommen und er hält sich auch für einen ganz geilen Typen, der irgendwie da so rumdiskutieren kann. Und manche, also ich sag mal so, man kann ja auch so leben. Also man kann ja auch einfach sagen, ich habe jetzt irgendwie keinen großen Anspruch, außer dass es jeder Tag ganz schön chillig sein soll. Dann warum Bachelor? Also erstmal Hut ab, dass er sich an die zweite Bachelorarbeit setzt. Also wenn ich die ersten zwei Seiten für eine Arbeit geschrieben habe, dann fange ich nicht nochmal von vorne an. Mhm. Warum dann der Bachelor? Also ich weiß ja nicht, wo er ankommen will, aber ich glaube, wenn du richtig Bock hast, irgendwas Bestimmtes zu machen, dann hilft das auf jeden Fall, motiviert zu sein. Aber während meines Studiums war ich nicht motiviert, also keine Ahnung.
Würde ich auch sagen, ich glaube, Ziele helfen ungemein, wenn man auf was Konkretes hinarbeitet. Es ist immer einfacher, als irgendwie so ins Irgendwas hineinzuarbeiten. Deadlines helfen, Angst hilft. Aber diese Ziele kann man sich natürlich auch setzen. Manchmal sind das so einfache Ziele, die sich einfach ergeben, wie irgendwie Abgabe, Bachelorarbeit. Später im Leben sind es dann oft Ziele, die man sich vielleicht auch selber stecken muss oder Zwischenziele, die aber auch nicht zu locker sein dürfen, dass man sagt, ach meine Güte, dann mache ich es halt doch nächste Woche, scheiß doch erstmal drauf. Aber auch nicht zu krass, dass man sie selber gar nicht erreichen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Motivation. Aber grundsätzlich dieses Gefühl dieser Ohnmacht und irgendwie diese Faulheit trotz irgendwie, man will alles gleichzeitig machen und man hat trotzdem 24 Stunden und am Ende doch gar nichts geschafft, ist, glaube ich, uns allen bekannt.
Bei mir ist auch so ein bisschen privater oder gesellschaftlicher Druck, der mich dann immer motiviert hat. Also ich bin eigentlich auch, gerade in der Studienzeit war ich auch oft faul oder so, aber dann hat man immer wieder gedacht, naja gut, die Freunde machen jetzt auch gleich einen Bachelor und irgendwie die Familie guckt auf einen und beobachtet einen, was macht er und so. Aber wie, du brauchst 7 Semester für ein Bachelorstudium, das geht ja wohl nicht. Also eigentlich natürlich völlig ungesund, aber trotzdem hat es mir dann geholfen, dann auch damals schon in der Schule hieß es immer, ja willst du einen scheiß Job haben oder was, dann kannst du jetzt dann brauchst du jetzt nicht Mathe lernen und leg dich doch ins Bettchen. Ja, nee, ich will einen guten Job haben. Ja gut, dann musst du natürlich deine Hausaufgaben machen. Also so wurde ich erzogen und wahrscheinlich ist es auch nicht verkehrt, um Leuten Motivation beizubringen.
Ja, glaube ich auch. Ich hatte mal finanzielle Angst. Ich habe nämlich privat studiert, aber ich habe kein reiches Elternhaus. Das heißt, ich muss einen Studienkredit aufnehmen. Und ich wusste, wenn ich das in sechs Semestern nicht durchziehe, kriege ich ein krasses Problem.
Ja.
Und deswegen musste das sein. Also Angst ist auf jeden Fall, ist scheiße, aber funktioniert auf jeden Fall.
Hast du schon gut zurückgezahlt?
Ich bin am Zurückzahlen und ich glaube, ich zahle die nächsten 20 ja. Jahre noch 120 Euro an die im Monat zurück. Ja, das ist für immer quasi.
Das ist richtig krass mit privaten Unis. Aber das verstehe ich auch, dass du dann halt einfach sagst, ja, okay, ich muss das jetzt schaffen, weil sonst bin ich nochmal irgendwie 600 Euro los oder so, was das im Monat kostet.
Ah, 600 Euro, das wäre ein Träumchen.
Was war denn das diese, für eine FH oder für eine?
Ja, diese private, also diese privaten Unis, die kosten ja, keine Ahnung, 600 Euro, wenn du Glück hast, im Monat, nicht im Semester.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja,
und du musst dann immer, wenn du es nicht geschafft hast, automatisch ein Semester dranhängen und das ist eine Stange Geld. Das ist
schon hart, ja.
Na? Was hast du denn da studiert?
Medienwirtschaft. Ja.
Hättest du dir auch schenken können.
Hätte ich mir voll schenken können. Also es, nichts war überflüssiger als dieses Studium, aber...
Na, wer weiß, ob du dann da gelandet wärst, wo du jetzt bist.
Ja, genau, das sag ich mir auch immer. Wahrscheinlich ja.
Aber ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht. Er könnte sich natürlich einfach ein existenzgefährdendes Hobby suchen. Sowas wie so eine schöne Spielsucht, was so nebenbei läuft. A, frisst es mega viel Zeit. Das heißt, wenn er dann abends nach Hause kommt, fuck, hat er wirklich nur noch wenig Zeit und muss weiterschreiben. Und er hat gleichzeitig diesen drohenden finanziellen Ruin, der dann kommt und dann so eine schöne Begleiterscheinung ist. Sowas ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selbst die Existenz möglichst schwer machen.
Und auch nicht dran verzweifeln, dass er jetzt ein bisschen faul ist, weil im Studium sind eigentlich viele Leute faul, weil man sich auch zu nichts motiviert. Warum sollte ich mich denn dazu motivieren, Statistik zu lernen oder so? Das war halt schwer, sich dafür zu motivieren. Man musste es halt einfach machen. Und ich denke mal, wenn er dann aus dem Studium raus ist, dann wird er schon da vom Arbeitgeber dann irgendwann auch mal auf den Arsch bekommen, sodass er dann automatisch motiviert wird, also zur Motivation gezwungen wird sozusagen. Also da braucht er sich keine Gedanken machen, würde ich sagen, zu diesem jetzigen Zeitpunkt.
Ja, eine Freundin von mir schreibt gerade ihren Master und die, jetzt ist ein bisschen esoterisch, aber die hat sich so ein Vision Board gemacht für ihr Leben nach dem Studium. Also alles, worauf sie sich freut, Fotos ausgedruckt von einer geilen Wohnung, von ihren neuen Hobbys, von den Sachen, die sie machen kann, wenn sie nicht mehr geknechtet wird quasi. Und sie hat gesagt, das hilft ihr voll, sich darauf zu freuen, was danach kommt.
Das finde ich auch spannend, ja.
Da droht aber auch die nächste große Enttäuschung, muss man auch sagen. Yeah. Das eine schöne große Wohnung.
Ja, not gonna happen.
Ja, nope. Guck mal kurz in der Großstadt, wie du an eine Wohnung überhaupt kommst. Ja.
Aber solange es einen motiviert. Und ich habe gehört, ein großer Motivationsbooster ist auch immer Kiffen. Ne? Weil die Kiffer sind meist sehr motiviert. Wenn die den ganzen Tag kiffen, dann sind die immer so richtig mit großer Arbeitsmoral und haben immer Bock auf andere Sachen. Also fang an zu kiffen, das ist sicherlich sehr sinnvoll. Was ich damit sagen will, hör auf zu kiffen, offensichtlich kiffst du zu viel.
Ey, aber das geht auch anders, ne? Ja. Also kein Scherz, ich habe schon gekifft, um zu arbeiten.
Aber kreativ.
Kreativ zu arbeiten, ja. Oder Sport zu machen. Manche Sachen,
Sport zu machen?
Ja, Sport, so Yoga oder sowas kannst du richtig geil machen. Ja, okay.
Welches Video von dir ist unter offensichtlich Cannabis-Einfluss entstanden?
gedreht habe ich noch nie... Habe ich noch nie bereit.
Ah, nur Konzept für Videos.
Genau so. Kreativ arbeiten, zeichnen, Konzepte machen und sowas dann. Ja.
Okay.
Und ja, ich überlege gerade nicht. Ich glaube, ich war immer nüchtern.
Führt mich jetzt aber zu einem guten Tipp nochmal. Wahrscheinlich nicht für ihn, aber grundsätzlich ist es auch eine große Motivation, wenn du es vor Publikum machst, also wenn du irgendwas
schreibst,
wenn, wenn du wirklich sagst, ey, in einem Video, wenn du jetzt einen YouTube-Channel hast und sagst, du hörst jetzt auf zu rauchen, dann kriegst du ja jeden Tag so viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten, ja, hör wirklich auf und ich habe dich bei einer Zigarette gesehen oder so und oder hier bei uns, bei Rocket Beans, unserer Firma, bei der wir arbeiten, heißt das ja auch irgendwie hier Faul wird fit oder so, ja. Ne? So ein Sportformat, wo Andreas dann irgendwie Sport machen musste und ich glaube, das kannst du ja selbst besser erzählen, aber das hat dich auch motiviert, dass andere zugeschaut haben.
Sozialer Druck ist wirklich der Schlüssel. Ja. Sozialer
ist
Druck
wirklich so.
Ist das besser sein wollen als der Typ, den man nicht mag in der Klasse, wie Lars das bei mir ist. Das treibt mich an.
Ja, und wenn du natürlich keine wenn du eventuell keine Zuhörer oder Zuschauerschaft haben solltest, dann kannst du ja anderen sozialen Druck aufbauen. Du sagst einfach all deinen Freunden, du wirst übrigens, weil du kannst ja so gut argumentieren angeblich, dann sagst du denen einfach mal mit guten Argumenten, warum du der krasseste Typ sein wirst in einem Jahr und hier die besten Noten einfahren wirst. Ist, ich will jetzt nicht so eine Feminismus-Debatte aufmachen, aber es ist schon so ein Männerding, dass man schreibt, ja, ich glaube, es würde keine Frau schreiben, ich bin übrigens, in Diskussionen mache ich immer alle platt und ich bin mega intelligent, oder? Das ist doch so ein Männerding, dieses Selbstverständnis, ich bin der richtig geiler Hengst.
Also ich kenne schon, nicht viele, aber schon ein paar Frauen, die auch sehr überzeugt von sich sind die dann in dieser Hinsicht. Podcast
schreiben würden, also klar, überzeugt, das meine ich gar nicht. Es gibt genauso viele Arschlochfrauen, die so überheblich sind. wir. Aber dass du wirklich die Eier hast, so zu schreiben, als heißt ein Fakt, ja, ich bin ja mega intelligent und ich würde alle platt machen in der Argumentation. Es gibt sicherlich auch Frauen, aber ich glaube, es ist überwiegend ein Männerding, oder nicht?
Ja, ich glaube, er wollte uns damit nur was mitteilen, so im Sinne von, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein zurückgebliebener, dummer Typ, der hier jetzt rumsitzt und es nicht geregelt kriegen würde, eine gute Note zu kriegen, oder?
Ja, ich denke auch, aber ja.
Ich weiß nicht, ob Frauen so schreiben würden, ja, ich halte mich für sehr intelligent und so weiter.
Das ist ja meiste Lüge, ne?
Ist ja auch, ne? Aber von allen Debatten, die ich dir so anbiete im Laufe der Zeit, entscheidest du dich dafür, in eine Feminismusdebatte zu gehen, beim Thema Faulheit. Wow. Okay.
Auf deine anderen Sachen springe ich nicht ein, ja?
Hey.
Wenn du mir da so ein Fleischstück hinhältst.
Ich versuch's weiter.
Ja, danke euch fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.
Jetzt kommen wir zu einer Mail, die uns im Dezember 2018 erreicht hat. Ein dringendes Problem, dem wir jetzt gerne etwas Zeit widmen möchten. Übles Problem. Und zwar ist es eigentlich fast ein Rätsel. Also ihr könnt gerne zu Hause, es ist eine kleine Textaufgabe, euch ein paar Sachen mitschreiben und wir versuchen das hier mal zu eruieren, Cluedo-mäßig. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich bin befreundet mit einem Lügner und ich weiß nicht, wer es ist. Zu meinem Problem. Vor circa 5 Jahren, 2013, wurde mir in meiner Heizung gekotzt. Ich weiß nicht, wer es war. Es muss sich aber um einen meiner mittlerweile langjährigen Freunde handeln. An besagten Abend hatte ich 4 Freunde zu Besuch. Paul, 22 Jahre. Heidi, 24 Jahre. Björn, 24 Jahre. Lina, 23 Jahre. Wir haben uns in einem gesonderten Raum 2 bis 3 Filme angesehen. Dabei haben wir natürlich lustig miteinander geredet und auch unter anderem Alkohol miteinander konsumiert. Wirklich betrunken waren wir aber nicht. Der Abend neigte sich dem Ende zu. Die Jungs sollten bei mir im Zimmer pennen und die Mädels wollten nach Hause gehen. Da mein Kollege Paul bei einer der beiden Mädels landen wollte, begleiteten Paul und ich die beiden noch zu Fuß nach Hause und gingen danach wieder zu mir. Das war ein Walk of Shame zurück. In meinem Zimmer angekommen, lag Björn bereits in seinem Schlafsack auf dem Boden und war am Schlafen, aber irgendwie roch es komisch. Es roch nach Kotze. Ich fragte meinen Kollegen Paul, ob er das auch riechen würde. Er bestätigte es, doch der Ursprung des Geruchs war uns beiden unklar. Paul vollführte noch eine Geruchsprobe an Björns Mund, doch anscheinend kam der Geruch nicht von ihm. Wichtiger Punkt. Wir beschlossen es erst einmal dabei zu belassen und gingen schlafen. Am nächsten Morgen bemerkten wir aber das Übel. Irgendjemand hatte auf meine Fensterbank und in meine offene Heizung hineingekotzt. Es roch bestialisch. War braun und mit Brocken versetzt. Ab und an träume ich immer noch von diesem schrecklichen Anblick. Vor der Heizung stand übrigens ein halbvoller Mülleimer, in dem man hätte perfekt hineinkotzen können. Ich fragte meine beiden Freunde, ob die das waren. Dies verneinten sie und sie verwiesen auf einen Zeitpunkt vom gestrigen Abend, an dem die beiden Mädels sich für kurze Zeit in meinem Zimmer eingeschlossen hatten. Dies war in der Tat sehr komisch, doch fiel uns dabei auf, dass absolut jeder für kurze Zeit alleine in meinem Zimmer war. Der Kotzgeruch ist uns allen dabei aber nicht aufgefallen. Wir montierten die Heizung ab und machten sie unter Anstrengung sauber. Anschließend besuchten wir die beiden Mädels, doch auch die stritten jegliche Tatbeteiligung ab. Wir vollführten gegenseitige Geruchstests, doch es konnte kein Schuldiger festgestellt werden. Mit den Jungs und Mädels von diesem Abend bin ich noch sehr gut befreundet. Doch bis heute möchte niemand zugeben, wer nun an dieser Misere schuld ist. Nun zu meiner Frage. Wie finde ich heraus, wer lügt? Der Abend ist schon länger her, doch mich plagt diese Unkenntnis bis heute. Habt ihr Ideen, wie man Lügner überführen kann? Wie hätte ich mich an dem Tag danach verhalten sollen, damit ich es vielleicht schon hätte früher rausbekommen können. Wir haben bereits nachgedacht, uns gegenseitig bis kurz vorm Kotzen abzuführen und uns anschließend durch eine neutrale Person befragen zu lassen. Meint ihr, das funktioniert? Soll ich einfach die Freundschaft mit allen dieser Rattenkinder kündigen?
Spannend, wie man da sowas angehen kann. Ist es vielleicht so, dass ähnlich wie jeder Fingerabdruck eines Menschen so individuell ist, dass auch jeder Kotzstrahl eines Menschen individuell ist? Das heißt, man müsste alle abfüllen und alle zum Kotzen bringen und dann mal gucken, wie dieser Kotzstrahl, also ihr müsst halt nochmal in die Heizung kotzen, das ist der Nachteil an der ganzen Sache, aber wie dann die Brocken da so reinfließen, dann ist es ein bisschen wie bei Dexter, der ja dann da mit diesen Fäden, mit den roten Fäden irgendwie immer geguckt hat, wo die, ach nee, das war nicht Doch, war bei Dexter oder bei Dings?
Noch nicht gesehen.
Naja, wo man immer so gucken kann, wo die
Kugel rein. Du meinst so Ballistiktests?
Ja, genau. Wie? Wo du gucken kannst, wo das Blut hingespritzt
ist. Ach so, okay.
Ja, und
das war Making a Murderer.
Naja, unterschiedliche Serien. Und vielleicht kannst du ähnlich dann da auch so Fäden spinnen, wo dein Kotzstrahl hingegangen ist. Und dann weißt du genau, wer da reingekotzt hat.
Ich würde auch in eine ähnliche Richtung gehen. Frage, kotzt man immer ein bisschen DNA mit aus?
Ja.
Wenn man so richtig...
Also Magensäure und so, ja.
Magensäure, das Erste, was du hättest machen müssen, niemand fässt dir Heizung an. Da müssen Profis ran, da werden Abstriche genommen, die Kotze wird erstmal in einen Plastisack gefüllt und dann jeden damit konfrontieren mit seiner eigenen Kotze. Wäre schon interessant gewesen zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und sagen, oh shit, das ist meine...
Der es am wenigsten gerne isst, die Kotze, die man ihm hinstreckt. Das ist wahrscheinlich, nee. Der es am ehesten isst, das ist wahrscheinlich der, weil er denkt, das ist meine eigene Kotze, die kann ich ja wohl essen.
Auch die Frage stellen wir ja. So, ihr fünf, wer von euch würde die am ehesten essen?
Na gut,
dann haben wir den Schuldigen. Also, zwei Tathergänge. Ja. Lass uns mal nach Geschlechtern trennen. Die Frauen sind plötzlich nach Hause gegangen. Alleine wollten
verdächtig.
Verdächtig, ja. Wollten offensichtlich nicht mehr ficken. Paul wollte noch vögeln und er hat gerade richtig krass gekotzt. Also könnten wir Paul eigentlich fast ausschließen, weil er wollte immer noch mit dem Mädel schlafen. Das ist, wenn man gerade kotzt, dann hat man andere Prioritäten. Ja. Man ist nicht richtig, man will vielleicht, aber dann wird man körperlich aufgehalten und landet im Busch. Den können wir eigentlich, sag ich mal, der Typ hat aus meiner Sicht eine weiße Weste. Man könnte versuchen, ob ihm, wie bei OJ, ob ihm die Kotze passt, indem man sie wieder versucht in den Mund. If it don't fit, whatever.
Wenn die Brocken zu groß für seinen Kehlkopf sind, genau, dann weißt du.
Ich würde sagen, trotzdem die Asozialität, das in die Heizung reinkotzen, spricht aber für Björn, der ja, wir erinnern uns, alleine zurückgeblieben ist in der Wohnung, während die anderen beiden Jungs die beiden Mädels nach Hause gebracht haben. Das heimliche Kotzen und es nicht zugeben, spricht meiner Meinung nach für die beiden Frauen. Denn würden nicht Männer irgendwann dann doch sagen, ja gut, ich habe da gekotzt, ich bin, weil Männer ja nicht so einen hohen, ne, sondern ja scheiße, ich habe mich da halt übergeben, während Frauen das vielleicht nochmal anders unangenehm wäre.
Ja.
Ich finde, das ist für mich einer der größten Kriminalfälle des 21. Jahrhunderts, muss ich sagen.
Stimme ich dir zu und man muss dazu sagen, wir haben hier ja eigentlich eine Gruppe an Individuen, die zwar alle verbunden sind, sind alle Freunde, aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein ganz klares Team. Das sind die zwei Frauen, die haben sich als ganz klares Team hervorgetan, die haben sich eingesperrt zu zweit, da haben sie wahrscheinlich schon irgendwie ihren Plan besprochen, wahrscheinlich gekotzt, sie sind auch zu zweit nach Hause, also das sind die beiden, die sind zwei, alle anderen sind lose, der eine wurde allein gelassen, die anderen sind nur zu zweit da mit, weil sie bumsen wollten und so, das heißt, wir haben hier ein ganz klares Team und die können sich bis ans Sterbebett decken. Also wenn es ein Einzelner ist, der sagt irgendwann, ja, ich war es, aber beim Team, du weißt ganz genau, so, und dann müsste man sie vielleicht unabhängig voneinander befragen. Und jetzt kommen wir zum Gefangenen-Dilemma. Wenn du die beiden unabhängig voneinander befragen würdest, dann sagst du der einen natürlich, ja, wir haben Informationen von der anderen, du kannst es jetzt ruhig sagen, sowas in die Richtung. Und dann denkt sie nämlich, ach, scheiße, wenn sie mich verpfeift, dann kann ich sie auch verpfeifen und dann kriegst du es raus. Unabhängig voneinander dieses Team, die zwei Frauen befragen, am besten mit fragwürdigen Methoden.
Gegeneinander ausspielen mit Wissen, das man nicht hat, das ist wiederum Making a Murderer, wie wir es kennen.
Ja.
Björn hat eben für mich auch das Problem, selbst wenn er da in die Heizung gekotzt hätte, er kann halt nicht raus. Also er wusste da schon, er wird den Abend da schlafen. Und das ist einfach eine Last, die man so nicht so einfach tragen kann. Wenn du halt weißt, okay, ich kotze da jetzt hin und dann verpiesel ich mich irgendwie und bin dann raus aus der Situation. Aber zu wissen, ich muss noch irgendwie in dieser Wohnung schlafen, die ich gerade richtig gekotzt habe, das kann ja morgens auch übers Parkett bis in den eigenen Mund zurücklaufen, je nach Schieflage der Wohnung. Das wäre schon, hätte schon Eier gehabt.
Aber da bin ich wieder, da hast du mich auf eine Gegenargumentation gebracht. Hm. Und zwar, wer in dieser Wohnung übernachten will, kotzt ja nicht in den Mülleimer. denn da bleibt der Gestank ja in der Wohnung. Wohingegen man, wenn du da wenn du da schlafen willst, am besten natürlich rauskotzt. Und er hat natürlich versucht, es war ja an der Fensterbank, er hat natürlich versucht, das Fenster noch aufzumachen, hat dann aber kotzen müssen, weil er aus dem Fenster rauskotzen wollte. Also das würde wieder dafür sprechen, dass jemand das sein musste, der an dem Tag noch da schlafen will. Andererseits muss man dazu sagen, wollte ich erst eigentlich argumentieren, dass es vielleicht doch die Frauen waren, weil die vielleicht nicht so gut mit dir befreundet sind und dich nicht so gut kennen und deswegen auf gar keinen Fall wollten, dass irgendjemand erfährt, dass man kotzt. Und was tut man dann? Nicht in den Mülleimer kotzen, weil dann sieht's jeder. Und ein Mann würde wahrscheinlich so ein Kumpel von dir, ja, hier, ich habe hier übrigens den Mülleimer gekotzt, ja, ne, kannst du ja später rausmachen. Aber wer das nicht will, dass es jemand erfährt, kotzt aus dem Fenster, hat nicht geklappt und deswegen ging es hinter die Heizung.
Und es könnte auch sein, dass auch die Frauen natürlich, die zu Gast waren, und als das gemeinhin schöne Geschlecht natürlich auch nicht unbedingt innerhalb der Wohnung kotzen wollten, vielleicht versucht haben, das Fenster noch aufzuwerkeln. Aber oft sind ja diese Fenstergriffe dann doch ein bisschen höher. Frauen sind im Schnitt 3 Zentimeter kleiner. Vielleicht fehlte genau das zum Fenster öffnen oder zur falschen Seite geöffnet und zack, zu spät. Egal, es kommt jetzt, lass das Fenster zu, Fensterbank. Und diese kleinen Münder passen ganz gut auf so Heizungsrohre. Und dann hat man das da eben abgefüllt, ne?
Das ist wirklich ein wahnsinnig spannender Fall. Ganz kurz noch eine Nachfrage. Habt ihr vielleicht eine Katze oder einen Hund im Haus oder einen besoffenen Onkel?
Die es gesehen hat. Wir haben die Katze jetzt schon dreimal gewaterboardet. Sie sagt es einfach nicht.
Also vielleicht war es ja doch irgendwie ein völlig Unbeteiligter. Oder wir haben dann doch irgendwie dann zum Schluss den Plot-Twist, dass du selbst warst und viel zu betrunken warst, da dich noch dran erinnern zu können. Ganz, ganz spannend. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Solltest du es irgendwann erfahren, bitte schreib uns, denn da habe ich jetzt ein großes emotional Investment schon drin.
Ja, wir freuen uns auf eine zweite Staffel von dieser True-Crime-Geschichte.
Falls jemand ähnliche Stories so in die Richtung hat, wo er vielleicht sogar die Antwort weiß und kann das so ein bisschen als Kriminalfall schildern.
Ich habe hier einen ähnlichen Fall aus dem 18. Jahrhundert in Südschlesien, ereignete sich folgendes, wie bei X-Faktor dann immer. Dann irgendwie, ja, hat er das UFO gesehen? Ja, es gab im 14. Jahrhundert in Nevada eine ähnliche Sichtung. Okay, danke. Also es ist nicht passiert.
Genau, und dann schreibt uns einfach mail@gagreflexpodcast.de und jetzt nochmal an euch, denn nur ihr könnt uns gerade zuhören, die uns unterstützt finanziell. Und da kann man einfach nur vielen, vielen Dank sagen.
Ciao.
Danach kam Mirella.
Mhm. Bei dir, hier in der Wohnung, in der neuen Wohnung.
Stimmt.
Als ob das für die Hörer interessant war, die neue Wohnung.
Ah, ja, okay, ja, gut, klar, nicht in der alten.
Mirella war, kannten wir insofern vorher, dass sie schon bei der Neuen Deutschen Abendunterhaltung zu Gast war. Und wir konnten uns da schon ein bisschen beschnuppern. Und ich glaube, die Flummi Open waren auch davor.
Es war auch ein Event von Rocket Beans.
Genau, also haben wir sie schon ein paar Mal gesehen. Mirella auch eine richtig coole Stimme, muss ich sagen. Super Podcast-Stimme, so ein bisschen nüllig, aber so richtig markant. Man erkennt die immer wieder und angenehm zum Zuhören.
Was ist denn nüllig?
Ja, so ein bisschen so, wie so ein bisschen, so, ja, so durch bisschen, die Nüstern, durch, yeah. Nennt man das Nüstern? Was ist Nüstern? Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Das
ist wahrscheinlich wieder so ein Aussie-Wort, wie ich habe einen Knast. kennt ihr das? Ich habe einen Knast.
Dass du gesagt hast, ich habe einen Knast. Alle Ostdeutschen drehen sich gerade im Grab um.
Was sagt man denn? Gesagt,
ich habe Knast nicht, ich habe einen Knast. Das hat kein Zahlwort.
Scheiße.
Ich habe einen Knast.
Oh, Mann, ich wollte so Ossi sein. Ich wollte kein Ossi sein. Oh, nee, ich habe einen Knast, habe ich gesagt. Mhm. Naja, ja, das war auf jeden Fall eine richtig schöne Folge bei Mirella. Das war auch im Sommer, waren wir draußen noch am Balkon, haben tolle Instagram-Fotos geschossen.
Mit der Gießkanne,
ja. Ja. Ach Mensch, da schwelgen wir hier in Erinnerung.
Wow.
War das eigentlich dieses Jahr?
Ja.
Ja. Jaco auch?
Ja.
Ja, stimmt. Ja.
April und Mai.
Ja. Mit Eddie war so natürlich irgendwie nicht so geil.
Das war letztes Jahr schon, vorletztes Jahr November, also 2018. Ja, nee,
wirklich?
Ja, ja, ja. Das war schön im Winter. Reflex. So, wir kommen zu einer kleinen Extra-Frage. Mirella immer noch am Start. Hallo, Lars und der andere. Wow. Ich weiß nicht, warum ich das vorgelesen habe. Ich, weiblich 17, für euren Podcast sollte es bei Spotify eigentlich eine Altersgrenze geben, aber keine Angst, ich stelle keine schmuddelige Frage. Nein, ich möchte nur mal eure Führerscheinerfahrungen wissen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr beide den Führerschein gemacht habt. Ich bin vor ein paar Tagen, ich hatte vor ein paar Tagen meine erste Fahrstunde. Die Theorieprüfung habe ich mit 0 Fehlerpunkten bestanden und die erste praktische Stunde war nicht so geil. Ich habe die Nacht davor auch nur 5 Stunden geschlafen und war dementsprechend unkonzentriert und saß davor auch noch nie am Steuer. Mein Fahrlehrer hat die ganze Zeit nur rumgemeckert und als ich wieder zu Hause war, habe ich ernsthaft überlegt, einfach keinen Führerschein zu machen. Ich lebe aber am größten Kaff im Allgäu und möchte deswegen ungern länger wie nötig auch die nicht existenten Busverbindungen angewiesen sein. Bitte gebt mir deshalb nicht den Tipp abzubrechen, dafür habe ich schon viel zu viel Zeit und Geld investiert. Habt ihr also irgendwelche Tipps, wie ich die Scheiße überstehen kann und könntet ihr mal erzählen, wie eure ersten Fahrstunden und die Fahrprüfung war? Beste
Hast du einen Führerschein?
Ja. Habt ihr auch einen Führerschein?
Wirklich? Ja. Hab ich gar nicht gedacht. Was? Nein, weil ich finde...
Wirklich? Hä, bist du nicht eine Frau?
Darfst du überhaupt fahren?
Ich habe noch nie Sponsored Posts von Automarken gesehen bei dir. Was geht da?
Da hast du nie richtig geguckt.
Ja, okay. Ja, also wir haben alle einen Führerschein. Ich bin ja bekennender Nichtfahrer quasi.
Warum?
Weil ich noch nie gerne gefahren bin. Ich habe mich eher dazu aus gezwungen, dann irgendwie den Führerschein, den macht man halt so mit.
War der dann auch ähnlich schrecklich? Oder?
Ja. Okay. Also ich habe da nie irgendwie wirklich diesen typisch männlichen Spaß am Autofahren gehabt. Und deswegen bin
den
ich da...
Den ich ja auch gar nicht empfinden kann.
Genau, ja, du weißt ja gar nicht.
Was gar nicht. Ja, das verstehe ich gar nicht.
Gibt ja nichts Schöneres als besoffen Autofahren.
Das kenne ich ja gar nicht, das tolle Gefühl von Freiheit. Ja.
Und habe dann auch nie wieder dazu gefunden, ein Auto zu holen, ist so weit weg von mir gerade.
Ich hoffe, dass niemand nur diesen Teil hört und den ersten Teil nicht gehört hat, weil das ist ein bisschen weird, dass du gerade zum Alkoholismus am Steuer aufgerufen hast.
Oder wer den auch Podcast kennt, für den ist es eigentlich nicht weird, eigentlich. Ja.
Wenn das das Erste ist, was man von dir hört, dann vielleicht schon. Also ich fahre sehr gerne Auto, aber auch weil dadurch, dass ich sehr wenig jetzt nur noch fahre, hat sich bei mir eine Unsicherheit eingestellt, gerade auch im Stadtverkehr, sodass ich da auch nicht mehr gerne fahre. Aber ich weiß noch, früher bin ich immer sehr gerne gefahren, gerade Autobahnfahrten habe ich sehr gemocht.
Weil ihr einfach in der Stadt lebt und deswegen fahrt ihr so wenig Auto, ja. Oder wie?
Du okay. Nicht?
Nee, ich habe ein Auto, ich fahre auch regelmäßig Auto. Ich muss sagen, ich habe halt ein sehr großes Auto und deswegen parke ich nicht so gerne ein. Aber
ich bin hier der Klischee-Typ, oder was?
Ja, ich habe halt, ich muss ja halt mein Ego irgendwie aufpäppeln, ne? Aber ja, zurück zum Auto. Ich habe meinen Führerschein damals gemacht im Hochsommer und ich weiß noch, dass ich die ersten Stunden so hart durchgeschwitzt immer war, weil ich so auch total Angst hatte vom Autofahren. Aber es hat sich dann recht schnell eigentlich, hat man sich dran gewöhnt. Ich finde, was ich halt immer das Schlimmste fand am Führerschein machen und auch dann an der praktischen Prüfung, die Angst davor zu versagen, einfach nur, weil es so viel Geld kostet, das nochmal zu machen. An sich so, kein Problem, dann mache ich es halt nochmal. Aber du musst ja nochmal mehr Fahrstunden bezahlen, dann nochmal die Prüfung bezahlen. Ich denke, das macht jetzt gerade richtig Mut, oder?
Ja, das ist aber wirklich vielleicht auch ein Grund, warum viele dann doch lernen, weil das einfach so ein wahnsinniger Druck ist, auch von der Familie. Und man führt ja eigentlich auch immer so ein Race mit seinen Freunden, weil alle ungefähr gleich alt sind und alle machen diesen Führerschein.
Ja.
Und die meisten bestehen halt einfach und dann bist du der einzige Dödel, der nicht besteht.
Wie viele Fahrstunden hattest du? Ich hatte nur 28 oder keine Ahnung. Und dann bist du so, ja, ich habe erst 48. Ja.
Wobei man fairerweise sagen muss, sie ist jetzt 17. Wenn sie natürlich mal durch die Prüfung fällt, kann sie immer noch ihre Höschen verkaufen, um sich halt genug Geld für eine zweite Prüfung reinzuholen.
Aber auch hier lohnt sich der erste Teil des Podcasts.
Ja.
Nee, das, doch.
Ich glaube, mit dem Autofahren ist wie mit allem so, man muss sich halt einfach dran gewöhnen und Übung macht den Meister und dann wird man auch viel sicherer beim Autofahren. Und genauso, wenn man eben halt nicht Auto fährt, dann wird man auch sehr unsicher darin.
So ist das. Deswegen das häufiger mal vielleicht Carsharing auch mal benutzt, um mal wieder drin zu bleiben. Sonst ist man irgendwann so weit weg, dass man auch sich gar nicht mehr traut einzusteigen. Und das gilt es zu verhindern. Ich wollte noch irgendwas sagen. Es ist mir wieder entfallen. Genau. Auf keinen Fall aufhören. Also das ist ja wirklich, man kennt
zu
das.
Zu fahren. Nee, nie aufhören zu fahren.
Sie hat ja, oder er,
ja, nicht abbrechen.
Sie hat ja gesagt, abbrechen, ey, das geht nicht. Nur weil man mal einmal irgendwie einen schlechten Tag hatte oder die Stunde nicht geil war oder man vielleicht auch jedes Mal einfach Pain in the Ass Stunden hat, nicht aufgeben, sowas macht man nicht. In dem Fall.
reißt sich zusammen, Lars.
Ist jeder ja, da. Also come on, wenn da schon so viel Geld geflossen ist und so.
Ich glaube, für die wenigsten ist es so, dass es so easy sailing von Anfang an war ich so ja. mega gut drin, sondern man muss es halt einfach üben.
Und ich verstehe das, dass es für sie als Frau natürlich die Hürde einfach ja, nochmal größer ist. Ne?
Ihr könnt das gar nicht verstehen, weil aber ich verstehe.
Wer weiß, ob sie später überhaupt als Fahrerin gebraucht wird oder eingesetzt wird. Ne?
Ja, sobald sie einen Mann hat, halt
ja,
nicht mehr.
Dann wird der halt fahren, ja.
Und was ich noch dazu sagen wollte, was rauszuhören war, ist, dass der Fahrlehrer eventuell auch ein Arschloch ist. Ne? Also das kann man sich schon überlegen, dass du sagst, ich will in einer anderen Fahrschule anfangen. Weil wenn du wirklich total unsicher deine erste Stunde hast und du schriebst ja, oder hätte dich total fertig gemacht und total gemeckert die ganze Zeit.
Ja, das ich glaub, geht
80%
nicht.
Der Fahrlehrer sind wahrscheinlich Arschlöcher, aber es gibt auch ein paar sehr nette. Ich hatte einen sehr netten, wir haben hier gedreht in Hamburg schon mal mit einem sehr netten, den hätte ich auch gerne als Fahrlehrer gehabt. Ja.
Ich hatte eine sehr nette Fahrlehrerin. Ja? Das gibt's auch. Du guckst mich gerade ganz.
Was soll die denn groß beibringen? Ja. Ja, jetzt nimmst du mal den Knüppel hier in die Hand. Hm.
Gut, dann so schminkst du dich beim Fahren.
Genau, den Spiegel brauchst du nicht für den Verkehr. Der ist für einen Lippenstift nachziehen.
Genau, und deswegen habe ich alles Wichtige auch super schnell gelernt.
Wenn die Lampe blinkt, dann fragst du am besten deinen Freund.
Ja. Vielleicht sind doch nicht 80% der Fahrlehrer scheiße, wenn wir alle drei gesagt haben, dass wir einen coolen Fahrlehrer hatten, oder?
Es gibt ja meistens auch in einer Fahrschule mehrere Lehrer und dann kann man ja auch fragen, Entschuldigung, aber das ist ein richtiges Arschloch, kann ich vielleicht zum jemand anderem.
Gut, das haben wir doch in aller Ausführlichkeit hier beantwortet.
Ja.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao. Wir haben noch eine kleine Extrafrage für euch aufbereitet, dieses Mal aus dem August 2017, Lars. Das ist eine Frage, wo wir nicht genau wissen. Ei. Es geht...
August 2017, ja. 2 Jahre jetzt, ja? Mhm.
Es geht um unsere Meinung zu den Atomwaffentests von Kim Jong.
Wirklich?
Wir hatten irgendwann mal so eine Mail bekommen, wo es auch hieß, was haltet ihr von Trump oder so vor 3 Jahren?
Wird nie Präsident.
Ja, genau. Hi, Lars, Erik und Pausen. Hallo, Andreas. Ich, männlich 18, ziehe demnächst mit einer guten Freundin von mir zusammen. Wir verstehen uns super, sind in allen Belangen ziemlich auf einer Wellenlänge und generell haben wir ein nicht zu weit in die Friendzone reichendes Verhältnis zueinander. In Klammern, sie heult sich jetzt nicht bei mir aus, aber wir sind dennoch ziemlich vertraut. You see where this is going, right? In letzter Zeit ertappe ich mich selbst oft dabei, wie ich mich doch schon ziemlich zu ihr hingezogen fühle und außerdem denke ich, dass es zwischen uns auch beziehungsmäßig sehr gut klappen könnte. Das Problem besteht jedoch darin, dass wir bald in einer WG zusammenwohnen werden und das Verhältnis ziemlich gestört sein würde, wenn ich ihr meine Gefühle mitteile und sie diese eben nicht erwidert. Wie steht ihr zu der Situation? Meint ihr, ich sollte die Sache mal angehen? Oder lieber nichts am funktionierenden System ändern und lieber andere Leute kennenlernen.
Oh, das ist ja ähnlich wie in der Hauptfolge, ne? Auch wieder so eine doofe Idee, dann mit jemandem dann auch zusammenzuziehen, wenn man so eine ungeklärte Situation hat.
Also ich würde sagen, unser dringender Tipp 2 Jahre später, auf gar keinen Fall zusammenziehen.
Solltest du das eventuell bereits getan haben, mach es rückgängig. Obwohl die sind schon verheiratet und so. Nein, ja,
nächstes Mal Mail. Hey, mega happy, wollt ihr auf unser 10-Jähriges kommen? Richtig schwer. Also du sagst es, du
ja, was?
Analysierst es zumindest komplett richtig. Irgendwie hat es aber auch so eine Komik, dass ich mir das schon gut vorstellen kann, wenn du halt einen Umzug hast, zusammen durchführst und die Kartons hinstellst und nochmal so den Wäscheständer, was man halt so als letztes reinbringt, den alten Bürostuhl und dann so, ich liebe dich. Tür fällt ins Schloss und so.
Holy okay. Shit.
Ja. Holy fucking hell. Nee,
das kann tatsächlich zu ganz interessanten Situationen führen. Auch beim ersten Kochen. Auch beim ersten Kochen so auf einmal so dann von hinten an die Hüfte gehen. Dann so, hallo Schatz. What? Einfach davon ausgehen, dass sobald man zusammen wohnt, dass damit besiegelt wurde, dass ihr jetzt zusammen seid. Nein, also ja. Du wirst genau. Es... Ja, wieso? Wir sind doch jetzt zusammen. Wir wohnen doch im gleichen Haus. Was glaubst du denn?
Ja, Mom, wir sind sehr glücklich. Ja, wir wohnen jetzt zusammen.
Also am besten vorher natürlich mal austesten, was so geht. Oder halt einfach mal deinen Schwanz in der Hose lassen, ne? Und mit anderen Frauen. Also wenn das so schön ist mit euch gerade in die Beziehung, und du hast jetzt nicht gesagt, du hast dich mega verknallt, sondern eher so, du, ja, da ist vielleicht doch irgendwas da, dann ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich eher eine Lümmelfrage, der da spricht, also ein Lümmel spricht zu dir und weniger dein Herz. Es sei denn, wenn dein Herz wirklich zu dir spricht und sagst, du hast dich in sie verliebt und würdest sie küssen, in vier Mal zusammenbleiben, dann sprich's an. Und wenn es nur der Lümmel ist, dann wird der schon auch zufriedenzustellen sein mit anderen Frauen.
Ist es beim Lümmel ähnlich, dass der ab 350 Milliliter dringend speien muss?
Achso, das ist eine gute Frage. Die 350 Milliliter sind in der Blase und dann wahrscheinlich nochmal anderthalb Liter, je nachdem, wie groß der Penis ist, im Harnleiter.
Das ist so, da geht man mit dem Messbecher und dann dreht man den Hahn einmal auf und dann kommt einfach nur ein Liter Samenflüssigkeit.
Oh Gott. Wenn du so einen Knoten reinmachst in deinen Penis, dann kannst du ja wirklich quasi nochmal mindestens 100 bis 150 Milliliter dann da zusätzlich transportieren.
Ja, in der Vorhaut nochmal locker in eine kleine Dose Cola. Passt da nochmal rein.
Nochmal so ein 1,5 Liter Ballon.
Ja, die wird man aber auch nie richtig los. Die ist dann irgendwann auch so eine abgestandene Coke. Also nicht zusammenziehen, auf gar keinen Fall zusammenziehen. Oder zusammenziehen und dann musst du aber mindestens, das ist so die Regel, wenn man verliebt zusammenzieht, ein halbes Jahr warten. Wenn sich in dieser Zeit etwas Amoröses ergibt zwischen euch, meine ich das Pokémon, sondern wenn du merkst, es knistert ein bisschen, sie nimmt nur jedes zweite Wochenende jemand anders mit nach Hause in die WG, dann könnte eventuell was gehen und dann ist es auch legitim zu sagen, wir sind zusammengezogen, dann hat sich was ergeben. Nach einem halben Jahr mit Ausziehen, Tränen hin und her, ist man dann bei einem Dreivierteljahr, bevor man auseinandergeht. Das ist noch einfacher zu verkaufen, als am zweiten Tag zu sagen, ja, ich habe mich unsterblich verliebt, was soll ich jetzt tun?
Mal wieder ein sehr weiser Rat von dir heute, ganz ungewohnt.
Ist vorbei, denn diese unreife Zeit
ist vorbei. Ja, ist vorbei, ne? Genug Klagen auf dem Hals, die musst du jetzt erstmal nacheinander abarbeiten. tatsächlich ist es ja so, dass du ja eventuell in diesem halben Jahr, jetzt in den zwei Jahren, wenn du mit ihr zusammen gewohnst, wahrscheinlich schon festgestellt hast, dass sie kackt vor dir oder sie lässt mal schön die ganze Zeit einfahren, weil sie so voll auf Buddy und wir wohnen ja zusammen macht oder wie du gesagt hast, bummst da jeden Abend irgendwie neben dir und du hörst, dass sie ganz komisch quiekt beim Sex. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, jetzt herausgefunden zu haben, dass sie doch nicht dein Typ ist oder sie ist total unordentlich und es passt dir nicht oder sie ist total ordentlich und es passt dir nicht. Also eigentlich ist es eine gute Phase, um mal, also ähnlich wie bei anders als bei der Weltreise, das ist eine schlechte Idee, ist, wenn du in einer Beziehung bist, ist ein Zusammenziehen vielleicht gar keine doofe Idee, bevor man in einer Beziehung ist, um dann zu sehen, dass es vielleicht was werden könnte.
Ja, nichts entzaubert eine Frau mehr, als einfach mal sich richtig lange mit ihr zu beschäftigen. geht natürlich für Männer genauso.
Mal mit ihr zu sprechen.
Ja, länger wirklich mit ihr zu wohnen, dann sieht man, Herrgott, was geht da eigentlich ab? Weil sie dann nicht mehr so eine flüchtige Begegnung ist. Mich würde natürlich mal interessieren, wie das ausgegangen ist, ob ihr vielleicht wirklich glücklich zusammen seid, aber in Retrospektive müsste ich sagen, das kann eigentlich nicht gut geendet haben.
Und falls ihr euch das fragt, was soll das denn, wieso beantwortet ihr Fragen, es ist spät, das ist ja quasi jetzt nur so ein Zusatzding, wo wir nochmal in alte Fragen gucken, weil wir können ja nicht jede Frage beantworten, sonst würde jeder Podcast irgendwie anderthalb Stunden gehen statt einer Stunde.
Ja.
In dem Zuge, schreibt gerne noch ein paar Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Ja. Wir freuen uns über jede einzelne. Also das ist ja nur ein kleiner Gimmick. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn der Typ jetzt wirklich schreiben würde, ne? Wenn der tatsächlich noch treu geblieben ist. Oder ob das wirklich nur so einer war, der mal testen wollte, ob wir seine Frage vorlesen.
Ja, machen wir zwei Jahre später.
Ja, wir halten unser Versprechen. Und insofern, ja, das würde ich als beantwortet sehen.
Und dann hat uns die wunderbare, ich habe gerade nach dem passenden Adjektiv gesucht, eigentlich wollte ich sagen, die herzzerreißende, dann habe ich gemerkt, dass es was komplett Negatives ist, die fabelhafte, einzigartige Leila Lohfeier eingeladen, wo wir kurz überlegt hatten, ob wir eine hochschwangere Frau in den Zug stecken und zu uns karren,
nach Hamburg.
Ich hatte hier schon einen mobilen Kreißsaal aufgebaut, habe schon einige Handtücher hier ausgelegt, falls es passiert. Doch, dann sind wir doch nach Berlin gefahren, vernünftigerweise zur hochschwangeren Leila Lofer, ja, in ihre schöne, beschauliche Wohnung, hat uns dann wirklich sehr nett empfangen, hat uns noch was gebacken, das dann Andreas abgelehnt hat und nicht essen wollte.
Stimmt.
Widerlich hat er gesagt.
Ja, war das irgendeine Quiche oder so?
Ja, sowas, ne? Ja, ja, so richtig lecker war das hier. Flammkuchen? Nee. Doch, so eine Quiche war das, glaube ich.
Ja. Ey, was soll
Spinat,
das?
Entweder Schafskäse.
Ja, entweder ich esse was Herzhaftes oder eine Torte. Was soll das denn?
Also ich fand es auf jeden Fall lecker, außer das dass Salz gefehlt hat. hat sie selbst gesagt.
Schlechtesten Gäste aller Zeiten.
Sie ist so nett und macht einen Podcast mit uns.
Das stimmt wirklich. Leila, eine sehr, sehr, sehr liebe Frau, ich würde fast sagen Freundin, sie würde das nicht sagen.
Sie würde es vehement bestreiten.
Öffentlich auch. Und wie sich auch die Zeiten verändern können. Damals war sie noch schwanger, inzwischen kaum ein Jahr später nicht mehr, ne? Heftig.
So schnell kann das nicht vergehen. Ich glaube, wenn die Kripo mit einem Foto von dir kommen würde und fragen, kennen Sie diesen Mann, würde sie sagen, nee, nie gesehen. Will einfach nicht mit uns in...
Oder sie würde sagen, endlich haben sie den Typen.
Nein, das war auch richtig nett. Natürlich auch irgendwie weird, dass man extra nach Berlin fährt für eine Folge Podcast. Ja, gut, du hast, glaube ich, noch gefickt da.
Oh, das hast du nicht gesagt.
Also nicht mit Leila, muss man dazu sagen.
Wow.
Nein, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, was Andreas da gemacht hat. Ich weiß nur, dass er da geblieben ist. Und dann habe ich ihm immer gesagt, aber jetzt, wo er so reagiert, weiß ich ja, was passiert ist.
Und du wolltest halt schnell zurück zu deinem Hund für denselben Grund.
Nee, dafür kenne ich ihn schon zu gut. Ich kann das nur bei fremden Hunden. Nee, also das war ein schöner Trip nach Berlin. Hey, jetzt ist langsam schon echt auffällig. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, was du da gemacht hast.
So, allerletzte Frage, würde ich sagen.
Ja.
Finale Frage. Paranoide Mitfahrerin. Ich hatte vor 2,5 Jahren einen Autounfall, in Klammern vereiste Straße, bin vom Weg abgekommen und in einen Graben gefallen, sodass das Auto auf dem Kopf stand. Ich war körperlich komplett unversehrt und auch ziemlich gefasst, jedoch bin ich erst nach 2 bis 3 Monaten wieder selber gefahren. Dann bin ich in einem halben Jahr noch 2-mal mit dem Auto liegen geblieben. Das alles hat dazu geführt, dass ich jetzt seit 1 Jahr gar kein Auto mehr fahre. Ich bin der paranoideste Mitfahrer geworden und kann im Auto gar nicht mehr chillen. Mein Freund ist der einzige Fahrer, bei dem ich mich noch sicher fühle. Bei allen anderen denke ich, dass ich jeden Moment sterbe. Ich brauche zwar kein Auto, da ich in der Großstadt wohne und alles mit dem Fahrrad erreiche. Zudem mache ich einen auf Öko-Tante, sodass Autofahren eh nicht zu meinem Lebensstil passt. Aber dennoch ist das mega nervig und stresst mich auch total, wenn ich mal im Auto sitze. Was kann ich tun? Und vorweg, nein, ich bin keine schlechte Autofahrerin gewesen.
Also mein Thema abseits von Sex ist doch auch schön.
Kann wir könnten es aber dahin bringen, natürlich.
Ja, also erstmal...
Ich finde auch, dass sie mal Sex im Auto haben sollte.
Mit toten Hunden im Kofferraum vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. So schließt sich der Kreis. Bis zum nächsten Mal.
Kann ich gut verstehen. Erstens, weil Autofahren einfach fucking gefährlich ist. Man hat immer Angst, wenn man ins Flugzeug steigt oder selbst im Zug. Naja gut, nicht wirklich Angst, aber zumindest denkt man da immer häufiger drüber nach, wenn man ins Flugzeug steigt, dass man abstürzen kann und so. Und keine Ahnung, wenn man irgendwie... eine gefährliche Wanderroute läuft, hat man mehr Angst. Keine Ahnung, was das für ein Beispiel war. Aber das Gefährlichste ist immer noch mit dem Auto über die Autobahn zu fahren, weil du da einfach jeden Moment sterben kannst, wenn du irgendwie da 160 fährst und du guckst einmal irgendwie nicht hin oder bist abgelenkt und dann zack, kann es schon passiert sein und du bist einfach fucking tot. Ich will ihr jetzt nicht noch mehr Angst machen.
Wow.
Ja, Klaas.
Das gehört mit dazu.
Du hast Psychologie studiert, oder?
Ja.
Aber also, dass sie Fahrradfahrerin in der Großstadt ist, habt ihr mitbekommen, ja?
Ja.
Also,
ja.
Weil ich finde halt Autofahren gar nicht so gefährlich wie Radfahren in der Großstadt. Stimmt, ja. Weil so oft, wie sich einfach schon Fahrradfahrer an meinem Auto umbringen wollten und ich das in letzter Sekunde verhindern konnte.
Jetzt habt machst ihr, du ja noch mehr
habt
Angst.
Ihr, ja, also bist Fahrrad würde ich auch nicht mehr fahren.
Das ist eine absolute Katastrophe.
Aber das Schlimmste ist ja zu Fuß.
Ja, oh Jesus, da wirst du ja von allen überfahren, ja.
Einfach zu Hause, bitte.
Habt ihr Birdbox gesehen?
Ja.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass so der Berliner Straßenverkehr
einfach so wie bei Bird Box ist, wo die Leute so rausgeguckt haben und dann sich einfach so umbringen wollen, und zwar an deinem Fahrzeug.
Ja.
Und du musst dauernd versuchen, auszuweichen und diesen Selbstmord zu verhindern.
Vielleicht ist es auch so.
Ja, wirklich. Also nachdem ich diesen Film geguckt habe, dachte ich wirklich, ich wäre mittendrin, ne?
Ja, sehr realitätsnah.
Aber du bist Autofahrerin, fährst viel?
Mhm. Ja, ich fahre Auto, Motorrad und manchmal auch Fahrrad.
Stimmt, Motorrad fährst du ja auch. Ja, stimmt, da habe ich doch mal was
dieses
gesehen.
Dieses Jahr eher weniger, aber...
Bist du eher so die Schnellfahrerin oder die Kurvenfahrerin?
Also meistens bin ich die von A nach B Fahrerin.
Okay, also reine Zweckfahrerin.
Ja, also ich, also wenn ich wirklich Motorrad fahren will, um Motorrad zu fahren, dann würde ich irgendwo hinfliegen und da Motorrad fahren, also so nach Amerika oder so. Aber jetzt so geht es mir dann schon, also weil ich halt super viel unterwegs bin, weil ich irgendwo hin muss, bin ich jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, jetzt bin ich endlich nach einer Stunde Verkehr zu Hause angekommen und jetzt habe ich Lust, mich aufs Motorrad zu setzen und nochmal eine Stunde zu fahren.
Ja, man verbindet das ja nicht mit dem Hobby, sondern eher mit von A nach B kommen. Von A nach B.
Obwohl ich jetzt, also die meisten traumatisierenden Autofahrerlebnisse, die ich irgendwie hatte, da war ich selbst der Fahrer. Und hatte da schon einige, weil ich einfach ein extrem schlechter Autofahrer bin, schon Sachen gehabt, irgendwie, als ich noch bei der Produktionsfirma gearbeitet habe, mit einem Praktikanten zu einem Dreh gefahren und dann zurück irgendwie vor einem LKW eingeschert in der Autobahn und dabei aber aufgehört, Gas zu geben, und dann konnte man ihm fast die Hand schütteln. Nö, einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, Selbstmordgedanken. Und da war das schon sehr nah und da musste ich schnell Gas geben und keine Ahnung, irgendwann mal auch nach langer Abstinenz mit so einem NDR-Wagen gefahren und dann irgendwie im vierten Gang abgebogen, zwei rote Ampeln, immer innerhalb der ersten 10 Minuten Fahrt wohlgemerkt, auf dem Weg zu so einem Kulturzentrum.
Ich hoffe, die Hörerin hat inzwischen abgeschaltet, ehrlich gesagt.
Also Problem sind Fahrer wie ich, aber was ich inzwischen nachvollziehen kann, ist, es gibt, weil sie schreibt, sie fühlt sich nur bei ihrem Freund wohl, es gibt wenig Fahrer, die wirklich sich dieser Brisanz des Autofahrens bewusst sind. Also mit vielen fahre ich auch richtig ungern mit, weil man das Gefühl hat, in einer wirklichen Stresssituation würden sie wahrscheinlich die falsche Entscheidung treffen. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man sich nicht bei allen Autofahrern, die so einen Bullen, so ein Gestüt fahren, wirklich wohl aufgehoben fühlt.
Ja, weil auch viele einfach total beschissen Auto fahren. Also ich bin auch echt ein sehr vorsichtiger Autofahrer, muss ich dazu sagen. Ich halt meist.
Aber das ist nicht schlimmsten.
Naja, du meinst so die sehr langsamen. Ich bin nicht langsamer, sondern vorsichtig.
Weil ich finde halt, also ich vertraue so Autofahrern viel mehr, die so schnell reagieren. Also die super Gas geben, die super flink durch den Straßenverkehr kommen. Den vertraue ich, weil die sind permanent aufmerksam. Ich finde so Leute, die so super vorsichtig fahren, die gehen eigentlich diesen Konflikten schon so aus dem Weg, dass ich nicht wüsste, wie die in so einer Konfliktsituation dann reagieren würden.
Das mag schon sein, aber da muss alles richtig gehen bei solchen Rasern, die dann rechts überholen, links überholen, den Abstand nicht einhalten. Wenn es alles gut geht und so, dann passiert da nichts. Aber wenn du halt wirklich 2 Zentimeter Abstand zum Vordermann hast und der bremst halt mal, und das kommt natürlich selten vor, aber wenn es nochmal passiert, dann ist es so. Und ich kenne es auch bei so vielen Mitfahrern, da fahre ich auch echt ungern mit. Ich bin immer gerne mit den ruhigen Leuten unterwegs. Ja. Ich weiß, was du meinst, du hast schon a point, weil man dann vielleicht eher auch gechillter Auto fährt, wenn man langsam fährt und dann weniger auf Zack ist, wenn was passiert. Aber es passiert ja auch.
Ja, das sind diese Leute, wenn jemand so zweite Reihe parkt, bei einer zweispurigen Straße, die sind dann so, dass sie aus Versehen hinter dem anhalten, anstatt rüberzuziehen und dann einfach so einen Stau von 3 Stunden verursachen in Berliner Straßen.
Original, ich würde aussteigen, und das Auto abstellen und vergessen.
Ja, und warten, bis das vorne weg ist.
Ich so oft, wenn ich schon wusste, okay, da kommt eine schwierige Kreuzungssituation, alles klar, ich müsste jetzt links rüber, aber keine Ahnung, wie das geregelt ist, ich fahre 3-mal rechts und fahre morgen nochmal.
Ja. Ja, aber wirklich, und ich bin dann so jemand, weil ich fahre eher so flink, ne, und ich würde dann bremsen, um den Menschen neben mir so einscheren zu lassen, ne? Mhm. Und der würde das nicht checken und dann würde man in die Situation kommen, wo schon so 30 Autos hinter einem stehen, weil man halt so wartet, dass der Mensch aufwacht und merkt, dass das Auto vor ihm nicht mehr fährt.
Ich glaube, ich weiß, mit wem ich niemals eine Motorradtour machen werde.
Ey, ich hatte noch nie einen Unfall, also weder mit dem Motorrad noch mit dem Auto. Wobei, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, ich habe mit dem Auto, was ich jetzt gerade fahre, weil die Sitze ziemlich tief sind, habe ich mal eine kleine Mauer mitgenommen bei der Tankstelle, die ich nicht sehen konnte, weil ich im Auto lag.
Okay.
Aber ich hatte keine Personen- oder Autounfälle zumindest.
Ja, ich würde mal sagen, 90% aller tödlich Verunglückten im Auto haben vorher noch keinen Unfall gehabt. Müsste man nochmal recherchieren. Aber das
die
ist immer so,
Statistik kommt mir ein bisschen komisch vor.
Ja, wird sich das Fahrverhalten denn jetzt ändern?
in Zukunft bei dir? Weil dann ist nach ja nicht nur...
Achso, ich dachte nach dieser Gag-Reflex-Frage.
Ja, darüber habe ich gestern nachgedacht, ehrlich gesagt. Weil, kennt ihr das, wenn ihr das Navi anmacht und ihr wisst so, okay, 45 Minuten ist meine Zeit, die ich toppen muss?
Gott. Früher, ja, wow. Als ich nach Samrak war, ja. Also jung war wie du.
Da dachte ich mir auch so, wow, das kann ich auch echt nicht mehr lange machen. Und wenn Leute das jetzt schon wüssten, würden sie mich auch, also weil du wirst eben für alles für uns etwas, du machst, sobald du schwanger bist oder ein Kind hast. Ja, aber das ändert sich wahrscheinlich wirklich, weil du dann auch so mit anderen Sachen auch beschäftigt bist, dass du wahrscheinlich auch so ein Sonntagsfahrer wirst.
Vielleicht ist das auch ein besseres Narrativ. Wir fahren einfach jetzt schon wie Väter, Lars. Vielleicht ist das... klingt
ja,
positiver.
Du fährst ja eher wie ein Vater, der keinen Bock auf sein Familienleben hat. Auf sein Kind hat. So jemand, der so, dem so ein Kind untergejubelt wurde und der dann einfach die Frau aus Gleichgültigkeit geheiratet
okay,
hat.
Okay, woher weißt du das?
hat sie mir gesagt, ja. Okay. Als du das letzte Mal die Ausfahrt nicht gesehen hast.
Oh Gott. Ich habe leider die Ausfahrt sehr gut gesehen, ja.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man ihr helfen kann. Oder ihm, ihr...
Ja. Das war eine Sie, glaube ich.
Man müsste zum Beispiel das Geschlecht, ja genau, ein Ökofahrzeug. Genau. Das ist auch schön, wenn plötzlich das Klima einem so entgegenkommt, dass man sagen kann, ich muss gar kein Auto mehr fahren. Ja. Und dann sagt, ja, ich bin meiner Zeit voraus. Eigentlich hat sie nur Schiss, Auto zu fahren.
Ja, vielleicht, also natürlich erstmal Psychologen fragen, das sagen wir immer, wenn es wirklich um so Angstthemen geht. Wir können da nicht weiterhelfen.
Hypnose hilft voll gut.
Hypnose hilft sehr gut, sagt Leila Lofeyer zumindest. Stimmt das?
Ja. Also ich kenne viele Leute, die Angststörungen hatten, so vor Hunden oder auch so teilweise vor Spinnen und sowas, also so richtig übel, also jetzt nicht so, ah, die Spinne, sondern so Albträume und alles, die dann bei der Hypnose waren und echt damit klarkommen, ne?
Ah, okay. Also man muss wahrscheinlich empfänglich dafür sein. Ich wurde ja auch mal hypnotisiert, das hat nicht funktioniert. Er meinte, du bist zwar zugänglich für sowas irgendwo, aber es hat dann doch nicht ganz funktioniert. Es hat dann nur so halb in der Show war das natürlich
ich
auch.
Ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht immer in einer Live-Show sein,
ja,
Lars.
Jetzt mache ich das mal.
Ja, bei mir hat es nicht funktioniert, ja. Weil 5 Kameras auf dir waren.
Ja, also Hypnose wäre auf jeden Fall ein Tipp. Und ich dachte in eine andere Richtung. Und zwar habe ich natürlich, weil ich jetzt gebrandet bin. Ja, ganz genau, so einfach immer vorm Einsteigen.
Vorm Autofahren einfach 5 Xanax nehmen.
Einfach mal ohne
Gewehr.
Zum Hundetrainer gehen. Weil Hundetrainer beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Ängsten, weil oft geht man ja zum Hundetrainer, ja, mein Hund hat Angst vor Fahrradfahrern, mein Hund hat Angst vor Tischen, whatever, und müssen sich sehr viel auch mit Angsttherapie beschäftigen. Vielleicht mal zum Hundetrainer gehen.
Ja, ich kann dir auch sagen, was der Hundetrainer sagen wird. Der wird nämlich sagen, setz dich ins Auto und esse eine Tüte Chips, ja, genau. Dann verbindest du das mit was Positivem.
Und weißt du was, ich glaube, es würde funktionieren. Geh einfach jeden Tag raus ins Auto, hab Sex, geh ins Autokino, isst dann das geilste Essen im Auto und nach einer gewissen Zeit liebst du es.
Ja, vielleicht ist es echt so, wo man sich so rantasten muss, wie bei einem Hund, wenn du ihn an so eine Tasche trainierst oder so. Dann gehst du erst so 10 Minuten ins Auto, dann erst 20 Minuten, genau. Dann irgendwann 3 Stunden, dann machst du mal, wenn du 5 Stunden schon im Auto saßt, machst du mal den Motor an, am nächsten Tag fährst du vielleicht ein bisschen vor und zurück.
Man kann so viel lernen von Hundetrainern, glaube ich. Total, massiv unterschätzt.
Also man könnte natürlich auch in eine andere Richtung gehen, wenn man jetzt weiß, okay, sie hat vielleicht auch Angst vor Spinnen, könnte man natürlich jedes Mal mit einer Spinne Auto fahren, sodass die Angst sich eigentlich komplett auf die Spinne fokussiert und dieses Autofahren zum schmückenden Beiwerk wird. Und wenn du dann nach 2-3 Wochen die Spinne rausnimmst aus dem Auto, dann ist es ja nur noch Autofahren.
Wow.
Und man wird denken, okay, was war eigentlich mein scheiß Problem?
Also du musst doch nicht mehr zum Psychologen gehen, denn hier waren auf jeden Fall sehr gute Tipps dabei.
Und ich habe noch eine Frage, und zwar am Ende sagt sie, dass es eigentlich egal ist, weil sie eh kein Auto fahren will.
Ja, eigentlich, wieso schreibst du uns?
Ja, es passt nicht zu ihrem Lebensstil, aber das sind doch nur Ausreden.
Aber das ist auch so ein bisschen, wenn jemand kein eigenes Auto hat, dann fährt er auch immer ein bisschen unsicherer, weil so ein eigenes Auto, du groovst dich da so krass ein.
Ja.
Und ich bin vorher auch Carsharing gefahren.
Ja.
Und da hast du jedes Mal ein anderes Auto und teilweise weißt du nicht, wie die Handbremse rausgeht, so gefühlt. Du fährst einfach unsicherer.
Genau, beim eigenen Auto weiß man, welche von den 5 Gängen überhaupt gehen.
Genau.
Und so, das sind alles so Sachen, man weiß, okay, der Airbag würde im Zweifelsfall nicht aufgehen. Da fühlt man sich insgesamt schon sicherer, das stimmt schon.
Ja, total.
Aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema mit Großstadt und Auto und so. Ja, klar, eigentlich brauchst du es nicht. Aber gerade jetzt wieder das Thema, ne? So als Hundebesitzer ist es manchmal nicht schlecht, einfach ein Auto zu haben. Du kommst ein bisschen schneller zum, wo es ländlicher wird, irgendwo hin. Als Mutter oder Vater oder so ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn du einfach 2 Kilogramm Kindersachen irgendwie mit in den Kofferraum packen musst. Also irgendwie ist es dann doch nicht so einfach zu sagen, man braucht kein Auto in der Großstadt.
Ja, ich habe das früher auch mal gesagt und mich geweigert, einen Führerschein zu machen. Aber ich wurde halt, also ich habe so ein Quatsch-mich-Angesicht. Und nicht, weil ich irgendwie super Fame bin oder so, sondern einfach, weil Leute gerne mit mir reden. Und das geht mir halt super krass auf die Nerven, wenn ich U-Bahn fahre. Und auf der einen Seite dann so alte Menschen ihr Leben mit mir teilen wollen. Und auf der anderen Seite dann irgendwelche...
Das nennt man Sugar Daddy übrigens. Ja.
Und auf der anderen Seite irgendwelche Perversen mich halt die ganze Zeit anlabern, so. Das sind weil ich einfach riesige Brüste habe. Und mich die ganze Zeit fragen, ob ich einen Podcast mit denen aufnehmen will. Ja, nee, deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, Motorrad zu fahren. Das wurde dann leider zum Autofahren.
Ja, okay, das ist natürlich auch ein Weg, um dem zu entkommen.
Letzten Vorschlag habe ich noch. Kennt ihr diese Simpsons-Folge, wo Bart dann so ein Rennauto-Bett hat, was er geschenkt bekommt? Oder einer seiner Freunde? Keine Ahnung, ich glaube er. Vielleicht ist das auch ein Weg, um die Angst vor dem Auto an sich zu nehmen, das Auto einfach in die Wohnung zu integrieren. Couch, irgendwelche alten Teile aus einer Werkstatt holen, daraus Sitzmöbel machen, das Bett irgendwie mit vier Rädern, wird zwar nervig. Ach,
so eine Betttoilette.
Eine Betttoilette, alles mögliche, also wirklich.
Betttoilette. Autotoilette, wollte ich sagen. Autotoilette,
das haben wir überspielt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, in welche Richtung das überhaupt gehen soll.
Bett-Toilette. In meinem Kopf war wirklich eine Autotoilette, ja. Obwohl du es nicht gesagt hast.
Ja, das ist gut. Ja, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn es dann nicht funktioniert, hast du ein scheiß Problem.
Ich bin auch für Autotattoos. Ich finde, sie sollte sich auch Autos tätowieren lassen.
Stimmt. Hast du zum Beispiel noch Angst vor Adlern?
Nee, deswegen, den habe ich mir tätowieren lassen und seitdem ist alles gut.
Seitdem hilft das.
Hallo ihr zwei und hallo liebe Patronen. Mir fällt seit einiger Zeit auf, dass fast immer, wenn ich anfange geil zu werden, 2 bis 3 Mal niesen muss. Dass ich 2 bis 3 Mal niesen muss. Habt ihr auch solche Ticks, wenn es zur Sache geht? Männlich 29.
Das ist, okay, ein Mann, der niesen muss dann auch tatsächlich. Also wenn die Frau anfängt, ihn zu streicheln, dann niest er erstmal 2 Mal und dann bei. Aber es ist eigentlich auch eine ganz gute Sache für die Freundin oder für einen Partner, dass der auch genau weiß und so, oh, und hat der heute Bock, fasst einmal kurz in den Schritt und wenn er nicht niest, dann kann sie weiterlesen.
Wird mich natürlich interessieren, ist es ja ein feuchtes Niesen, also kommt dann auch immer richtig ordentlich Schlodder raus? Kommt da schon Sperma raus, wenn er niest? Und so dieses Pre-Cum-Ding quasi, kommt das beim Niesen? Das ist ja schon auch shit. Das ist so eine ganz neue Art von zu früh kommen irgendwie. Das, oh, das läuft mir schon überall aus der Nase.
Bitte nur ins Kondom niesen, das ist sicher.
Das wäre gut, ja, ein Nasenkondom, ja.
Habe ich tatsächlich nicht persönlich so einen Tick, also bei mir passiert da nicht viel, aber ich finde es schon lustig, dass Leute so Ticks haben. Es gibt zum Beispiel einen aus meiner Grundschule, der hat immer, wenn er gelacht hat, hat er sich, das kann man jetzt schwer in einem Podcast zeigen, aber er hat immer mit seinen 10 Fingern über seine Nase, so, ihr hört das? Über seine Nase so gerubbelt und hat also, wenn er gelacht hat, je lauter er lachen musste, desto doller hat er sich auf die Nase geklopft. Und das war der Hammer. Also wenn ihr das jetzt sehen würdet, ihr hättet gelacht wie ein Schweinchen.
Habt ihr denn, also ich habe zum Beispiel das, habt ihr denn? Ich habe das, dass ich schon gerade in den ersten Jahren immer sehr empfindlich und kitzelig auch war. Also ich konnte kaum angefasst werden, ohne zu lachen. Das war schon ziemlich, auch wenn man so... So in dem Bauchgegend, so an den Lenden, nee, was ist das? Also schon deutlich über den entscheidenden Regionen, aber hier so zwischen Oberschenkel und Bauch, das ist schon sehr immer noch empfindlich. Also wenn man da irgendwie, ja, dann fange ich halt an zu lachen mit dieser Latte, ne?
Und stößt so mit den Beinen irgendwie die Partnerin von dir. Naja, das finde ich tatsächlich, wenn das beim Sex irgendwie passiert, dass dann die Partnerin lacht, weil es ist eben kitzlig, es kann sie ja nichts dafür, aber ist natürlich ein Kündigungsgrund, ne?
Gehört die ins Gefängnis, deiner Meinung nach? Wenn ich beim Sex am Lachen bringe, gehört in den Knast, würdest du das so unterschreiben?
Ich würde sagen, da sind wir mit Sozialstunden schon ganz gut bedient.
In einem Zirkus oder so.
Ja, aber woran liegt das?
Mal sehen, wie unlustig das ist.
Ich meine, man hat ja zum Beispiel so Sachen wie Schluckauf, weil wissen ja Forscher noch nicht so richtig, warum Schluckauf existiert, wie das passiert und warum man jetzt Schluckauf bekommt. Genauso wie bei Tourette, so Zwänge, Zucken und sowas, weiß man auch nicht so genau. Und ich frage mich, bei Niesen, ist das denn schon hundertprozentig klar? Wenn man auf die Nase bekommt, dann kribbelt es und dann niest man, weil irgendwie der Körper denkt, okay, es kribbelt, das heißt, wahrscheinlich ist irgendwie ein Tier in die Nase geflogen oder irgendein Fremdkörper ist in der Nase, das heißt, der muss wieder raus und dann niest du. In deinem Fall ist es wirklich eine schwierige Frage, warum du da niesen musst. Vielleicht wirklich Druckausgleich. Du merkst, der Körper merkt, unten gibt es mega Druck, oben muss der Druck wieder raus, also niest dann nach vorne raus.
Husten ist auch sehr nervig beim Sex. Ich habe das manchmal danach, dass ich halt abhusten muss, irgendwie gefühlt.
spucken muss oder was? Ja.
Nee, ist nur so ein leichtes Husten. Aber beim Sex husten ist auch so eine ganz weirde Kombination. Ne? Man stimmt, kann ja sonst als Übersprungshandlung oft husten,
ja,
wo man gar nicht husten muss. Aber beim Sex hat sich, oh ja.
Musst du das wirklich?
Wirkt so richtig deplatziert. Nee, manchmal danach. Ah, aber währenddessen, okay, finde ich, also es husten so richtig, das mit der so unangenehm. Du bist halt auch nicht so, nimmst dir so eine. Komplett blöd einfach.
Stimmt, das sind so Sachen, die eigentlich nicht passieren, aber weird werden. Da müsste man mal so eine Liste weird wären beim Sex. Also zum Beispiel niesen. Man muss beim Sex nicht niesen, aber es wäre super weird, wenn du. Oder auch so Kleinigkeiten, so räuspern. Beim Sex. Muss man aber nicht. Oder rülpsen oder
so. Das ist ja doch schnell bei einem Reggae-Song. Das einfach.
Oh, ich weiß tatsächlich, dass ich mal meine Eltern gefragt habe, so als man so zum ersten Mal über Sex und so Aufklärung mit den Eltern gesprochen hat, ich gefragt, ja, was ist denn, wenn man pipi muss beim Sex? Wenn man pinkeln muss? Habe ich die gefragt und haben die mir gesagt, das muss man einfach nicht. Und das ist ja tatsächlich so, man muss nicht, also klar, so in der Anfangsphase und so, da hat man dann noch die Chance, vorher vielleicht zu sagen, komm, ich muss echt nochmal aufs Klo, dann können wir weitermachen, was jegliche Stimmung killt, aber manchmal einfach sinnvoll ist. Aber wenn du ja so richtig in Fahrt bist, musst du auch wirklich nicht mehr pinkeln. Ich glaube, dass dann alle jegliche Mechanismen ausgestellt sind. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt atmet beim Sex.
Weil ja eigentlich die Leitung auch zu ist, ne?
Ja.
Also ist ja was anderes, die Harnröhre als der Samenleiter,
stimmt,
ne?
Stimmt, ja.
Dementsprechend geht das eigentlich gar nicht. Kann es auch immer nicht nachvollziehen, dass so Pinkeln beim Sex so ein Riesending ist, weil das muss echt einfach krasses Training sein.
Ja.
Stimmt, eigentlich ist es nicht möglich.
Und was geht noch nicht? Man kann nicht gleichzeitig kacken und pissen.
Kacken das geht auch easy, nicht, glaube ich.
Nee, ausatmen und
kacken und niesen geht.
Ja, das ist sogar hilfreich teilweise.
Und kacken und husten geht auch, muss man sogar in eine Einzimmerwohnung, damit man das nicht hört.
Oh Gott, ich glaube, ich werde nie wieder Sex haben können, ohne nicht so einen leichten Reizhusten zu bekommen, so einen leichten Zwibbeln im Hals.
Ja, danke euch, liebe Patrons, für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke euch, ciao. Also, das sind so, glaube ich, die Folgen, die Andreas auch mit Milo zusammen rausgesucht hat. Ich habe da ja heutzutage gar nichts mehr zu sagen. Ich komme hier nur noch rein ins Studio, nehme mein Bündel Geld aus dem Hut und fahre wieder nach Hause.
Freut euch auf ein Silvester alleine.
Ganz genau.
Und hört noch ein bisschen Gag-Reflex. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß mit diesen Fragen, wärmstens empfohlen von Milo. Und dann, ey, freue ich mich auf 2020 mit dir, Lars.
Ich freue mich auch drauf. Wir sind voller Energie, obwohl wir seit 3 Jahren mit einem Hinkebein durch die Gegend robben. Hat uns noch nicht die Kraft verlassen, weiterzumachen. Guten Rutsche, so, ja, ich ratte. Gag, Reflex.